habt ja vorhin hier schon so einen Adler gesehen. Die Predigt heißt Ein Vater wie ein Arzt. Ein Vater sitzt an einem Wochenende nachmittags vor dem Fernseher und schaut Fußball. Sein Verein spielt und er ist sehr angespannt. Im Hintergrund, da spielt sein Sohn im Garten. Seine Frau ist bei einer Freundin. Er ist hochkonzentriert und drückt seinem Verein die Daumen, weil es ist ein wichtiges Spiel. Und dann passiert das, Eltern wissen das, was einfach mal so geschehen kann. Nämlich, dass der Sohnemann da im Garten sich auf einmal irgendwie in diesem Klettergerüst verklemmt und ruft: Papa, Papa, ich bin eingeklemmt. Und wie das jeder verantwortungsvolle und engagierte Vater an dieser Stelle machen würde, lehnt er sich so nach hinten und ruft: Hä? Papa, ich bin eingeklemmt. Um die Situation nun voll zu erfassen, was passiert ist, hakt dieser Vater nochmal nach und fragt: Was? Papa, Papa, ich bin eingeklemmt. Ich bin im Klettergerüst eingeklemmt. Also entscheidet er sich zu helfen, ohne sich zu bewegen, und gibt ihm Ermutigung. Er sagt: Du schaffst das. Du kriegst das doch schon hin. Du bist doch schon ein großer Junge. Papa, ich bin eingeklemmt. Und dann entscheidet er sich, ihm durch Unterweisung zu helfen. Beweg doch mal deinen Fuß so nach links oder nach rechts. Schüttel ihn doch mal so ein bisschen. Das Spiel läuft weiter, sowohl auf dem Fernseher als auch hinten im Garten. Papa, Papa, ich bin eingeklemmt, ich bin eingeklemmt. Nun wird der Vater so langsam ärgerlich und sagt: Hab ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du besser aufpassen sollst? Mann, wie oft soll ich dir das noch sagen? Papa, Papa, ich bin eingeklemmt. Was ist von so einem Vater zu halten, der da bresig auf seinem Fernsehthron sitzen bleibt und dem Fußball wichtiger ist als das Wohlergehen seines Kindes? Das ist doch eher so ein Vater wie ein Suppenhuhn, oder? Dabei wollen wir doch heute über einen Vater wie einen Adler sprechen. Und ihr ahnt schon, dass es hier nicht um unsere leiblichen Väter geht, auch wenn mein Vater Horst heißt, was schon wirklich dann ein Adler heißt. Sondern um unseren himmlischen Vater, der eben nicht auf seinem Thron geblieben ist, als wir uns in der Sünde verklemmt hatten. Er liebt dich so sehr, dass er seine Herrlichkeit verlassen hat, dass er nicht dort geblieben ist, um dich von dort aus zu ermutigen, dir irgendwie so ein paar schlaue Tipps zu geben, wie du vielleicht gerettet werden kannst. Sondern er hat die Herrlichkeit, sein gewohntes Umfeld verlassen. Er ist Mensch geworden. Er war mitten uns, unter uns. Er hat sich schlagen lassen. Er hat sich bespucken lassen. Er hat sich eine Dornenkrone in die Stirn drücken lassen. Sich demütigen lassen. Sich Nägel in Hände und Füße treiben lassen, sich kreuzigen lassen. Aber am Sonntag, am frühen Sonntagmorgen, ist er wieder auferstanden. Und diese Auferstehungskraft ist es, die dich aus dieser Sündenklemme befreit. Diese Auferstehungskraft ist es, die in dir bereits genetisch angelegt ist, weil er dein Vater ist. Nämlich ein Vater wie ein Adler. Und das wollen wir uns gerne ein bisschen genauer anschauen. Warum? Um Gott noch besser kennenzulernen. Er hat so viele Facetten. Wir können uns pausenlos damit beschäftigen, aber wir werden ihn nie ganz greifen. Aber wir wollen uns dem nähern, dass wir ihn einfach besser verstehen, dass wir besser wissen, wie gut Gott ist. Wenn wir ihn versuchen zu beschreiben, dann greifen wir ja gern auf das Bild des Vaters zurück, was manchmal die Schwierigkeit mit sich bringt, dass der ein oder andere dann Berührungsschwierigkeiten damit hat, weil der eigene irdische Vater doch eher dem Suppenhuhn glich. Aber dieser Vater, der himmlische, der ist perfekt. Er ist mächtig und stark, er erkennt jede Situation gestochen scharf und er hat in jeder Situation den absoluten Überblick, eben wie ein Adler. Gut 2 Dutzend Mal kommt der Adler in der Bibel vor und Meine Lieblingsstelle ist diese und schlag das gerne mit mir auf. Wir finden sie im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 11. 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 11. Ich lese nach Hoffnung für alle. Da heißt es, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen lehrt. Er scheucht sie aus dem Nest, er begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, dann breitet er seine Schwingen aus und fängt sie auf. Ist das nicht ein schönes Bild? So eine schöne Metapher, wie Gott mit uns umgeht. Zunächst einmal baut ein Adler seinen Horst immer etwas uneben. Und das Adlerküken ist dadurch gezwungen, ständig so Balance zu halten. Und dadurch wird sein Gleichgewichtssinn geschult und auch die Beinmuskulatur gestärkt. Das würde ja nicht funktionieren, wenn es wunderbar eben wäre, sondern absichtlich ist so ein Horst manchmal ein bisschen schief. Und dann wächst da nämlich was ganz anderes heran, was viel edleres als so eine Couch-Potato wie aus der Anfangsgeschichte. Wenn also mal etwas schief ist in deinem Leben, vielleicht lernst du daran und verbesserst deine Fähigkeiten. Und wenn das kleine Adlerjunge dann geschlüpft ist, darf es sich zunächst wie im Schlaraffenland fühlen. Immerzu fliegen seine Eltern los, um Nahrung zu holen und es damit zu füttern. Da gibt es lecker Fisch, vielleicht auch mal eine Maus oder andere Leckerbissen. Gut, das stand jetzt vermutlich nicht auf deiner Speisekarte in den ersten Lebenswochen, aber auch du warst gut versorgt und hast kräftig an Gewicht zugelegt, oder? Doch so ein Adlerküken, das darf nicht zu dick und zu rund werden, denn sonst klappt das mit dem Fliegen nicht. Ein Adler ist ja nicht dafür gemacht, immer nur in seinem Nest dort sitzen zu bleiben, sondern sich majestätisch durch die Luft zu bewegen. Und genau das kann der Kleine ja bei seinen Eltern sehen und beobachten. Sie dienen ihm als Vorbild. Und er ist auch wirklich begeistert von deren Flugkünsten, wie sie da so die Thermik nutzen und ihre Kreise ziehen, geradezu schwerelos, ohne die Flügel zu bewegen. Oder wie sie sich manchmal feilschnell und zielgenau auf eine Beute stürzen. Wie sicher sie dann den Horst anfliegen, da braucht es keinen Tower, der irgendwelche Anweisungen gibt, selbst bei Nebel nicht. Aber der junge Adler, der sieht noch nicht, dass er das auch mal können wird. Er sieht das nur bei seinen Eltern. Er sieht im Moment nur all diese Leckereien und die verspeist er nach Herzenslust. Gott ist uns gelebtes Vorbild durch Jesus Christus. Und vielleicht begreifen auch wir nicht, was Nachfolge bedeutet. Jesus braucht aber keine Bewunderer oder Beobachter, die einfach nur schauen, Mensch, toll, was Jesus da macht, sondern er sucht Nachfolger. Dann wundert sich der junge Adler auf einmal, dass seine Eltern nun viel weniger Futter bringen. Auf einmal ist nur noch Halbpension und dann nur noch Übernachtung mit Frühstück. Was muss der kleine Adler nun denken? Meine Eltern, die mögen mich nicht mehr. Die sind jetzt irgendwie doof zu mir. Ich habe Hunger. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich von meinem letzten Fisch den 10. geben sollen oder was ist hier los? Und plötzlich versteht er seine Eltern überhaupt nicht mehr. Bei uns, da gibt es Tage, da erleben wir Gott. Da spüren wir seine Nähe. Und es geht uns rundum gut. Wir fühlen uns gesegnet, versorgt und beschützt. Doch dann schleichen sich immer wieder solche Tage ein, wo das weit weg erscheint. Schleichen sich dann auch solche Zweifel ein, wie bei diesem kleinen Adlerjungen? Dass wir uns fragen, ob wir irgendetwas falsch gemacht haben. Genau wie bei dem kleinen Adler gilt, wir irren uns. Die Eltern lieben das kleine Adlerjunge noch genauso wie an den Tagen mit Vollpension, an denen sie jede Menge Futter herangeschafft haben. Aber der kleine Adler, der sieht diesen Zusammenhang noch nicht. Er sieht nicht, dass da ein Entwicklungsschritt auf ihn wartet, wozu es gut ist, dass er halt nicht so dick und rund wird. Er sieht diesen Entwicklungsschritt nicht, den seine Eltern schon längst für ihn im Auge haben. Und so ist auch unsere Sicht beschränkt. Was hat Gott mit uns vor? Was Gott mit uns vorhat, wenn wir ihn lassen, dann möchte er uns entwickeln, Schritt für Schritt. Er möchte das entwickeln, was er selbst in uns hineingelegt hat. Seine Genetik ist in uns. Auch dazu finden wir einen Text in der Bibel, wenn ihr das jetzt für eine steile Behauptung haltet, und zwar im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9. Da können wir entnehmen, dass Gottes Genetik in uns angelegt ist. 1. Johannes 3, Vers 9, da heißt es, wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. In anderen Übersetzungen heißt es auch, aus Gott geboren oder von Gott gezeugt oder weil sein Same in ihm ist. Hier gibt es also sowohl die weibliche Form, aus Gott geboren, als auch männliche Form, wie dieses von Gott gezeugt oder weil sein Same in ihm ist. Diese Übersetzung, die ich hier gewählt habe, das ist übrigens die neue evangelistische Übersetzung, in der es heißt, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt, das bringt es in unserer aktuellen Sprache auf den Punkt. Man kann nur sagen, wow, Gottes Genetik in uns. Wenn wir uns dem Thema Sohnschaft in der Bibel nähern, dann würden wir sehen und begreifen, dass wir quasi Prokura von unserem Vater bekommen haben. Hier geht es noch einen Schritt weiter, sein Erbgut, seine Genetik ist in uns. Gottes DNA in uns. Wir sind nach seinem Bild geschaffen, er will seine guten Werke in uns hervorbringen und wir sollen ihm ähnlich werden. Aber zurück zu unserem kleinen Adler. Noch immer nicht hat er kapiert, was das jetzt soll mit dem wenigen Essen. Und schon passiert die nächste Katastrophe. Auf einmal schnappen sich die Eltern alles, was irgendwie warm, wohlig und gemütlich und bequem ist da in dem Nest und schmeißen das da einfach in die Tiefe. Alles, was irgendwie bequem war, wird rausgeschmissen. Und der Kleine schreit wieder, Hilfe, was passiert hier? Was passiert denn hier? Es wird immer ungemütlicher, was soll das denn jetzt? Aber da kann er jammern, wie er will. Zum Schluss bleiben ihm nur noch die unbequemen Stöcker übrig. Das Ziel der Eltern ist, dass der Kleine merkt, dieses Nest ist nicht für immer. Mach dich da mal auf und raus. Geh mal raus. Aber das will dem Kleinen immer noch nicht recht bewusst werden. Stattdessen denkt er, meine Eltern, die hassen mich. Alles, was irgendwie schön und gemütlich ist, das nehmen sie mir weg. Mein schönes Zuhause wird zerstört und das von meinen eigenen Eltern. Ja, spinnen die? Ich verstehe die überhaupt nicht mehr. Passiert dir das auch mal, dass du denkst, Gott, was soll das? Was machst du da mit mir? Dabei hat Gott einen Plan für dich, mit dir vor und für dich im Sinn. Er möchte, dass du fliegen lernst. Er möchte, dass du wächst und den nächsten Schritt gehst. Und es wird noch heftiger. Wenn die Eltern merken, dass das Kleine da immer noch im Nest bleibt, dann klettert der große Adler in den Horst und macht da eine Unruhe. Man spricht davon, er stört das Nest auf. Und dabei drängt er den Kleinen so kräftig immer an den Rand, bis der so halb am Abgrund hängt und mit einem Auge da so in die Tiefe schielt und ruft, Hilfe, Papa, willst du mich umbringen? Jetzt entspann dich doch mal, chill mal. Aber der chillt nicht. Der Kleine soll fliegen lernen, weil er fliegen lernen muss. Warum? Weil er fliegen können muss, um überleben zu können. Das wissen die Eltern. Nur dieser Kleine weiß es noch nicht und denkt, boah, was ist denn los? Es war doch gerade noch so schön hier. Genau wie bei uns, wenn wir Situationen nicht verstehen und uns fragen, was soll das bloß? Warum ist das gerade so schwierig in meinem Leben? Vielleicht sieht Gott aber genau darin den nächsten Schritt für dich, der überlebensnotwendig für dich ist. Aber du verstehst es erst im Nachhinein. Bei Gott darfst du aber immer davon ausgehen, dass er nur Gutes mit dir im Sinn hat. Auch wenn es gerade mal aktuell nicht so aussieht. Wenn du schon einige Erfahrungen mit ihm gemacht hast, dann fällt es leichter, Vertrauen zu ihm zu haben. Hast du diese Erfahrung noch nicht gemacht, dann versuch trotzdem ihm zu vertrauen, weil Gott einfach nur durch und durch gut ist. Weil er deine Zukunft kennt und Großes mit dir vorhat. Es gehört zu den normalen Zutaten des Lebens, ihn manchmal nicht zu verstehen. Aber er hat einen guten Plan. Vertraue darauf. Gott hat gesagt, ich beschütze dich, ich behüte dich, egal was in deinem Leben passiert, bei mir bist du sicher. Es gibt immer eine größere Perspektive, es gibt immer einen größeren Zusammenhang. Du bist Teil eines göttlichen Plans und du bist sicher in meiner Hand. Und selbst wenn Gott deine Situation nicht verändert, er ist da, er ist dein Beschützer, er hüte dich und er wird dich niemals verlassen. Niemals. Das hat Menschen durch die ganze Bibel hindurch gesegnet. Daniel, warum sitzt du da in der Löwengrube und hast keine Angst? Weil ich weiß, dass Gott stärker ist als diese Löwen. Und ihr Leute da im Feuerofen, warum habt ihr keine Angst? Wir wissen, unser Gott ist groß, das ist unsere Perspektive. Er kann uns von diesem Feuer bewahren. Und dann kommt dieser absolut geniale Satz, selbst wenn er das nicht tut, werden wir im Endeffekt bei ihm sein. Egal was passiert, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und ich frage mich, woher kommt meine Hilfe? Und ich erkenne, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Er ist mein Beschützer, er ist an meiner Seite und er wird mich nie verlassen. Woher ich das weiß, steht fast wortwörtlich so in der Bibel, nämlich im Psalm 121. Wenn ihr wollt, schlagt das gerne wieder mit mir auf. Haben wir der ganze Psalm von diesem Thema. Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonne gut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Und auch wir schauen jetzt wieder hinauf zu den Bergen. Wisst ihr noch, in welcher Situation wir unseren kleinen Freund da gerade verlassen haben und zuletzt beobachtet haben? Der Vater hatte das Nest aufgestört und unser kleiner Freund hatte da so in den Abgrund gelinst und mit weit aufgerissenen Augen, ja, gesehen, was da für eine Tiefe ist und hat gerufen, ah, ist das tief. Also er befindet sich nicht nur am Nestrand, sondern er befindet sich auch am Rande des Nervenzusammenbruchs. Er kann kaum glauben, was er da sieht. Wow, Papa, es geht da richtig tief runter. Und er kann auch nicht glauben, was er da hört, weil der Vater fliegt an dem Nest vorbei und singt, I believe you can fly. I believe you can touch the sky. Und der Kleine ruft, ja Papa, gibt's denn hier keine Seilbahn oder eine Hängebrücke oder eine Rolltreppe? Kann ich einen Helikopter kommen und mich von hier abholen? Und der Vater sagt, nein, es ist alles in dir. Doch der Kleine traut sich immer noch nicht. Schließlich fragt der Vater, A oder B? Hä? Was denn A oder B? Also A heißt, du springst jetzt selber raus und fliegst. Und was ist dann B? B? Ich schmeiß dich raus. Und dann sagt der kleine Adam, okay, ich nehme C, ich bleibe hier im Nest. Aber Vater sagt, es gibt kein C. A oder B. Aber Papa, A oder B, es ist doch beides blöd. Sagt der Vater, es ist überhaupt kein Thema. Du bist geboren, um zu fliegen. Und Gott sagt auch oft, A oder B, und uns gefällt irgendwie beides gerade nicht, weil wir mal wieder andere Pläne haben. Andere Vorstellungen uns bestimmen, aber so lernen wir nicht das, wofür wir geboren sind. Wir verpassen das, was eigentlich in uns vorbereitet und in uns auch angelegt ist. Wir sind dann bloß Nesthocker, Stubenhocker, ja, mit dem Potenzial eines Suppenhuhns. Ja, ist Gott irgendwie gemein, wenn er A oder B fragt? Nein, er sieht einfach Dinge, die wir noch nicht sehen, die wir noch nicht sehen. Darum macht es Sinn, A oder B zu machen oder zuzulassen, je nachdem, was es ist, auch wenn es mal Mut erfordert. Und der Kleine hockt am Nestrand und zweifelt. Und Papa sagt, so nun flieg doch mal. So gut wie du werde ich das nie können. Doch, probier mal. Und nun ist der Kleine in der Luft und er gibt sich auch wirklich Mühe, aber irgendwie klappt das noch nicht so mit seinen Flügeln. Er hat noch keine wirkliche Kontrolle und er stürzt in Richtung Boden. Und er denkt, 5, 3, 2, 1, gleich werde ich am Boden zerschellen. Aber genau in dem Moment kommt der Vater, breitet seine Schwingen aus und wusch, fängt er ihn auf. Du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dann sind die beiden wieder oben im Nest nach Besprechung. Oh, Papa, ich wäre fast umgekommen. Nein, wärst du nicht, ich war doch da. Papa, ich hoffe mal, du hast gesehen, dass es echt nichts für mich ist. Quatsch, das ist genau richtig für dich. Das ist absolut für dich. Du bist ein Adler, du kannst fliegen. Eben war das noch ein bisschen verkrampft. Du hast deine Flügel noch irgendwie nicht richtig gespreizt. Panik lähmt deine Flügel. Denk mal dran, ich fange dich. Es kann dir nichts passieren. Ich bin da. Kannst du nicht mal einen Moment verschnaufen? Okay. Moment vorbei. Ah. Wusch. Dann fliegt der Adler wieder mit dem Kleinen in die Höhe. Und der Kleine sagt, okay, das probieren wir nächsten Monat nochmal. Nein, das machen wir gleich nochmal. Kick. Ah. Wusch. Und wieder fliegt der Adler mit dem Kleinen in die Höhe. Er setzt ihn ins Nest und fragt, A oder B? Ach Papa, gib mir doch mal eine Pause. Ich könnte doch jetzt die Zeit nutzen und in der Bibel lesen. Aber es geht weiter und weiter und weiter. Immer dick. Oh. Wusch. Bis der Kleine fliegen kann. Bis der Kleine fliegen kann. Auf einmal funktioniert es. Wow, das ist gigantisch. Der Kleine ist hellwach. Seine Sinne sind total geschärft. Er fühlt sich durch und durch lebendig. Und später im Nest sagt er, Papa, ich bin geflogen. Hab ich gesehen, Kleiner. Hab ich dir doch gesagt, dass du fliegen kannst. Ach, danke, Papi, dass du so penetrant warst. Ich dachte, du seist gestört. Es tut mir leid, dass ich so gedacht habe. Ich habe ja nicht gewusst, was du mit mir vorhast. Das Nest, das war so meine Welt, das war so kuschelig. An der habe ich festgehalten, an dieser Welt. Aber jetzt sehe ich, wie limitiert ich da war. Und jetzt kann ich fliegen. Und der ganze Himmel steht mir zur Verfügung. Es gibt scheinbar keine Grenzen mehr. Ein Leben mit Gott ist spannend. Denn Gott liebt es, wenn wir uns das gerade mal wieder allzu bequem im Nest gemacht haben, uns da mal rauszukicken. Nicht, weil er dir die Gemütlichkeit da nicht gönnen würde, sondern weil er Größeres mit dir vorhat. Hab Vertrauen und lass dich darauf ein. Ist das nicht ein schönes, fast zärtliches Bild, was uns die Bibel hier erzählt? Gott geht mit uns, mit dir so um, wie ein Adler mit seinen Jungen. Magst du eigentlich Stürme in deinem Leben? Viele Vögel verstecken sich, wenn ein Sturm aufzieht. Aber so ein Adler, der ist da anders. Der denkt, boah, cool, ein Sturm und fliegt da mitten hinein. Weil er weiß, dass dieser Sturm seine Flügel kräftigen wird, sie definieren wird, sie formen, prägen, schleifen und qualifizieren wird. Abschließend möchte ich nochmal auf diesen Gedanken zurückkommen, dass Gottes DNA in dir ist, dass du seine Genetik hast. Weil ich sehe da noch so ein paar zweifelnde Gesichter. Was macht ein Adler zum Adler? Nun, er hat diese Genetik. Die hat er in sich, da musste er nichts für tun, so wurde er geboren. Er ist irgendwann geschlüpft aus seinem Ei und siehe da, ein Adler. Vielleicht ein Fischadler, ein Seeadler oder ein Weißkopfseeadler, wie wir ihn hier vorhin gesehen haben. Und so ein Fischadler, der muss immer wieder ran ans Wasser, weil er dort seine Beute findet. Er isst halt vornehmlich Fisch. Und stellen wir uns mal vor, dieses Wasser, das wäre die in Sünde gefallene Welt. Jetzt kann der Adler nicht sagen, die böse Welt, die verlasse ich jetzt und halte mich davon fern, ich steige auf in die Höhe und bewege mich nur noch in himmlischen Regionen. Nein, da hat er Zutritt, aber er muss auch regelmäßig wieder in diese Welt und diese Welt ist sündig. Auch der Mensch, der muss zur Arbeit gehen, er muss irgendwo wohnen und einkaufen, er muss sich in die Gesellschaft eingliedern und er hat ja auch einen Auftrag, seinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen, sich für andere Menschen einzusetzen. Das heißt also, obwohl der Adler dort oben in den himmlischen Regionen unterwegs ist, dorthin gehört, muss er immer wieder ans Wasser, um dort auf Beutezug zu gehen. Und ja, manchmal wird er auch dabei nass. Dabei passieren auch Dinge, die nicht vorgesehen sind. Das ist manchmal so. Aber versteht ihr? Nur weil ein Adler manchmal nass wird, wird er dadurch ja nicht zum Fisch. Die Frage in die Identität, wer bin ich, lässt sich dennoch beantworten mit: Ich bin Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Seine DNA ist in mir. Seine Genetik. Ich darf mir sicher sein. Das dürfen wir ganz tief in uns verinnerlichen. Es gibt da Fische in diesem Wasser. Ich sag mal, das sind jetzt mal die Sünder. Und es gibt Adler. Und um in diesem Bild zu bleiben, wenn dann so ein Fischadler einen Fisch aus dem Wasser zieht, dann hat er schon fast was von Bekehrung, oder? Also sieht, der Fisch sieht zwar noch ziemlich fischig aus, aber er fliegt schon. Und wenn man dann in dieser frühen Phase ihn fallen lässt und ihn nicht liebevoll weiter begleitet, ja, dann fällt er wieder zurück. Okay, das Bild an der Stelle haut noch nicht so ganz hin, aber vielleicht schauen wir nochmal von der anderen Seite drauf. Ein Angler. Was macht denn ein Angler? Der fischt lebendige Fische und macht sie tot. Ein Menschenfischer in Jesu Sinne, der ja zu den Jüngern gesagt hat, ich will euch zu Menschenfischern machen, also ein Menschenfischer, der fängt tote Fische und bringt sie zum Leben. Sollte es sein, dass der Adler mal richtig tief runtergeht und da ist so ein großer, aggressiver Fisch und er packt ihn und versucht, den Adler ins Wasser zu ziehen, ihn in Sünde zu verstricken, dann beginnt ein Kampf auf Leben und Tod, denn dieser Adler kann nicht im Wasser leben. Er kann nicht, dafür ist er nicht gemacht. Er ist zwar in dieser Welt, aber er ist nicht von dieser Welt. Deswegen darf er nicht zu tief und zu lange dort hineintauchen und glauben, er sei jetzt immun gegen das Verlorensein. Wir sind keine Fische mehr. Für den Fisch ist das Wasser das natürliche Element, für den Adler nicht. Er lebt an diesem Biotop. Und das Wasser, das er immer wieder abbekommt, das muss er auch reinigen lassen. Er muss immer wieder das Gefieder trocknen und säubern lassen. Er ist nämlich kein Fisch, er ist ein Adler, weil sein Vater ein Adler ist und deshalb die Genetik in ihm steckt. Sag mal, weißt du eigentlich, wie viel Potenzial da in dir schlummert? Alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, alles, was Gott kann, ist genetisch bereits angelegt in dir. Wenn Gott heilig ist, dann bist du zur Heiligkeit bestimmt. Das ist in dir veranlagt. Und wenn Gott dir immer wieder gerne vergibt, dann kannst du das auch wenn es gerade mal sehr, sehr schwer erscheint. Und wenn Gott lieben kann, alle Menschen lieben kann, dann kannst du das auch, weil es in dir ist. Ja, das fällt uns nicht so einfach zu. Das will trainiert sein. Und dafür haben wir den besten Trainer der Welt. Was sage ich, den besten Trainer der Welt? Den besten Trainer aller Universen und darüber hinaus. Unser himmlischer Vater. Dein innerer Mensch ist von ihm gezeugt. Du trägst seine Genetik in dir. Gott ist riesengroß, DNA ist winzig klein und dennoch ist alles bereits angelegt. Was für ein Gewinn, was für ein Potenzial und auch was für ein Privileg. Und was, ja. Lass dir nicht einreden, dass du ein Fisch seist. Du bist ein Adler. Und dein Vater will dich lehren. Er will dich versorgen, er will dich mit seiner Liebe füllen, überfließen lassen. Und er will dich fliegen sehen, denn dafür bist du gemacht. Du wirst fliegen. Da kannst du dir sicher sein. Amen.
Amen. Amen.